Alte Menschen schlafen schlecht. Diese Aussage ist für sich stehend so nicht nur falsch, sondern auch richtig kontraproduktiv. Warum? Das erkläre ich euch heute. Herzlich willkommen. Mein Name ist Moritz Binder. Ich bin Arzt für Gesundheit und begrüße dich zu einer neuen Folge im Podcast Länger leben. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Länger-Leben-Podcast. Hier geht es um Gesundheit und deswegen dürfen wir uns auch mit dem Thema Schlaf beschäftigen. Das ist nämlich in meinen Augen weiterhin leider ein bisschen ein Stiefkind in der Medizin. Obgleich wir wissen, dass ganz, ganz viel, woran wir in der westlichen Welt krank werden und sterben, mit Schlafstörungen in Zusammenhang steht und häufig da ein kausaler Link besteht. Also Diabetes, Depressionen, Schmerzen, Herz-Kreislauf-Erkrankung, Demenz. Da haben wir überall, wenn wir den Tanz der Erkenntnis tanzen und gucken, okay, was gibt's für epidemiologische Daten? Also wenn man in große Bevölkerungskohorten reinguckt, was haben wir da für Zusammenhänge? Da können wir erstmal eine Korrelation herstellen, aber die ist dann häufig im Einklang mit molekularen Mechanismen, die wir beschreiben können und auch mit Interventionsstudien. Also wenn wir so verschiedene Studiendesigns angucken, dann deuten die häufig in eine Richtung. Und das kann man für all die Erkrankungen, die ich jetzt kurz aufgelistet habe, machen. Wenn ich das ganz, ganz orientierend zum Beispiel für die Neurodegeneration mache, dann sehen wir, dass Menschen, die im frühen und mittleren Lebensalter wenig oder schlecht schlafen, einfach ein massiv erhöhtes Demenzrisiko haben. Das verdoppelt sich ungefähr. Und dann können wir auf molekularer Ebene beschreiben oder pathophysiologischer Ebene beschreiben, dass wenn wir schlafen, ein glymphatisches System aktiviert wird und dann diese ganzen doofen alten Proteine, die da im Hirn zu diesen Verklebungen führen können, also Beta-Amyloid und Tau-Proteine und sowas, dass die da abtransportiert werden, wenn wir schlafen. Und jetzt ist naheliegend, dass wenn wir nicht schlafen, und das kann man dann eben auch messen, wenn wir nicht oder schlecht schlafen, dass dieser Abtransport schlechter funktioniert und entsprechend mehr von diesen alten Proteinen im Hirn verbleibt, im zentralen Nervensystem, und es dann zu diesen Verklebungen führt. Das ist natürlich nur ein winziger Teilaspekt dieses großen Themas Neurodegeneration, aber es ist eben eins. Und dann können wir sogar in Interventionsstudien, wenn wir Menschen Schlafrestriktionen auferlegen, messen, dass das tatsächlich so passiert und nicht nur ein theoretisches Argument ist. Und ganz grob kann man sagen, dass wenn jemand also schlecht schläft im Laufe seines Lebens, dass er nicht nur sein Demenzrisiko, sondern auch sein Gesamtsterberisiko oder All-Cause-Mortality-Risiko ungefähr verdoppelt, sogar ein bisschen mehr. Und ein Thema, über das ich jetzt heute speziell sprechen möchte, ist das Thema Schlaf bei älteren Menschen. Ich habe nämlich ein Interview gelesen mit einem Schlafexperten. Das ist ein Psychologieprofessor, ehemaliger Leiter eines schlafmedizinischen Zentrums an einer großen Uniklinik, Vorstandsmitglied von verschiedenen Fachgesellschaften und so. Also jemand, der sich richtig gut auskennt mit Schlaf. Und ich möchte ihn jetzt gar nicht persönlich angehen. Das ist nicht mein Anliegen und ich weiß auch, ich habe da ein bisschen recherchiert zu diesen Menschen, dass der auch ganz viele kluge und gute Dinge sagt und sogar auch richtig gute Öffentlichkeitsarbeit macht. Und ich weiß auch gar nicht, ob in diesem Interview, das ich gelesen habe, sein Wortlaut tatsächlich so war oder ob das im Nachhinein irgendwie redigiert wurde und so. Also ich möchte einfach das Interview als Aufhänger für den Podcast nehmen, weil was er da gesagt hat und was, wo ich einfach gar nicht d'accord gehe, ist, dass ältere Menschen per se weniger Schlaf brauchen. Also er sagt in diesem Interview, dass ältere Menschen, die sollen gar nicht so früh ins Bett gehen, weil sie eben insgesamt weniger Schlaf brauchen und im Alter würden auch 5 Stunden ausreichen. So, und diese Aussage, die ist so für sich stehend, eben falsch und kontraproduktiv. Also durchschnittlich ist es auf jeden Fall so, und da sind auch die Daten klar, dass ältere Menschen schlechter und weniger schlafen als jüngere Menschen. Also Die haben einen fragmentierteren Schlaf, die haben eine schlechtere Schlafeffizienz, die haben viel weniger Tiefschlaf und. Und das bildet sich auch in deren Lebensrealität ab. Ja, das merken die sind müde, das ist irgendwie Thema. Wie kann ich gut schlafen? Die müssen da richtig hart für arbeiten. Und das deutet aber ja schon an, dass sie eigentlich genauso viel Schlaf brauchen, aber den eben nicht mehr so gut generieren können wie ein junger Mensch. Sie schaffen das einfach oft nicht mehr. Und deswegen ist es aus meiner Sicht umso wichtiger, eben diese Stellschrauben zu identifizieren, um dann zu gucken, dass sie besser schlafen und es nicht als Tatsache einfach so hinzunehmen. Also wir gehen ja auch nicht her und sagen, ältere Menschen, die haben eine geringere Knochendichte, deswegen brauchen die eine geringere Knochendichte und dann akzeptieren wir das so. Nein, da sagen wir, das ist ein Riesenthema, weil Osteoporose und dann Sturzrisiko und dann brechen die sich den Oberschenkelhals, hohe Letalität, tralala. So, da sind wir viel proaktiver und wollen daran was ändern oder zumindest ein Angebot machen, anstatt zu sagen, naja, der liebe Gott, der hat es halt so gemacht und wir nehmen es so hin. Also eigentlich bräuchten ältere Menschen eine viel höhere Knochendichte, damit sie zum Beispiel ihr Frakturrisiko senken. Und genauso kann man jetzt in meinen Augen auf den Schlaf gucken, beziehungsweise gibt es da auch wieder Daten zu, die da meinen Punkt unterstützen. Weil wenn man jetzt überlegt, okay, warum schlafen denn ältere Menschen oft schlecht, dann gibt es da ein paar Punkte, die ganz offensichtlich und naheliegend sind. Zum Beispiel müssen ältere Menschen häufiger auf die Toilette in der Nacht. Das kluge Wort dafür, das ist die Nyktorie. Und die Männer, die haben dann vergrößerte Prostata und Frauen können den Urin vielleicht nicht mehr so gut halten mit Beckenbodenbeschwerden. Und dann haben sie vielleicht eine Herzinsuffizienz, nehmen Diuretika. Und dann müssen sie eben häufiger aufs Klo. So, das ist ein Punkt, der bei ganz vielen älteren Menschen eine Rolle spielt. Und da gibt es eine ganze Liste an Krankheiten. Also viele ältere Menschen, die haben schlicht Schmerzen. Dann, wenn jemand Parkinson hat oder neurodegenerative Erkrankung, ist es häufig vergesellschaftet oder hat man als Nebendiagnose oder Diagnosekriterium sogar dann die Schlafstörung. Herzinsuffizienz hatte ich schon erwähnt mit den Diuretika. Schlafapnoe, großes Thema, total unterdiagnostiziert, Restless Legs und so weiter und so fort. Und da darf man sich aber direkt fragen, okay, was ist denn Henne und was ist Ei? Also hat jemand Parkinson oder die Depression und deswegen die Schlafstörung, so wird es nämlich in der konventionellen Medizin oft dargestellt. Man könnte und sollte aus meiner Sicht aber den Schritt weitergehen und sagen, aha, wenn es diese hohe Korrelation und dann auf molekularer Ebene auch Kausalität oder in Mendelschen Randomisierungsstudien beschrieben diese Kausalität gibt, dann ist ja die Schlafstörung auch Teil der Ursache für die Neurodegeneration und die Parkinson-Erkrankung. Das heißt, das einfach nur als Diagnosekriterium abzutun, ist dann viel, viel zu kurzsichtig, sondern erst recht die Implikation oder die Aufforderung, eben die Schlafstörung als Hebel zu nehmen oder zu gucken, okay, was kann man denn konkret verbessern? Und zum Beispiel auch Medikamente in der Hinsicht noch besser abzuwägen, weil 1000 verschiedene Medikamente können Schlafstörungen machen oder begünstigen. Also wenn jemand Cortison bei einer Autoimmunerkrankung hat, das ist ja letztlich das Äquivalent zu dem körpereigenen Cortisol, diesen Glukokortikoiden, die da im Körper produziert werden, wenn wir Stress haben. Oder wenn jemand die Herzinsuffizienz hat, dann kriegt er oft Beta-Blocker oder bei Bluthochdruck. Und die greifen in den Melatoninstoffwechsel mit ein. Weniger Melatonin ist schlechterer Schlaf. Salbutamol bei Asthma oder COPD macht eine ZNS-Aktivierung, also auch eine Aktivierung und dadurch einen schlechteren Schlaf. Antidepressiva. So, sind wir wieder bei Henne und Ei. Frage, die Psychiater sagen, na klar schläft der Herr Müller oder die Frau Meier schlecht, weil der hat ja, sehr verdinglichtend und also als statische Wahrheit, der hat ja die Depression und deswegen schläft er schlecht. Aber dann den Schritt weiter zu gehen und zu sagen, wir geben jetzt nicht nur stumpf irgendein SSRI oder irgendwas, was die Schlafstörung sogar noch begünstigen kann, das sieht man in den Daten eben bei den Patienten, die das nehmen und kann es auch erklären, sondern wir überlegen auch ganz hemdsärmelig und alltagsnah, Herr Müller, Frau Meier, was können wir denn machen, dass Sie besser schlafen? Und da haben wir nicht nur Pauschalempfehlungen raus, sondern wir gucken, wir machen da Diagnostik. Ja? Das geht ja zum Glück dank der Tracker, die wir mittlerweile haben, total gut, dass man das sehr individualisiert anguckt und dann individuell die einzelnen Hebel identifiziert, die wirklich einen Unterschied machen können und helfen dann nicht nur die Schlafstörungen besser zu machen, sondern auch dem Herrn Müller, dass er sich weniger in diesen traurigen, depressiven, einsamen Erlebenszuständen irgendwie findet und damit assoziiert. Das wäre total naheliegend aus meiner Sicht. So, und diese Punkte, die sind jetzt bei älteren Menschen naheliegend. Ja? Die haben mehr von diesen Erkrankungen, die ich jetzt erwähnt habe. Die nehmen mehr von diesen Medikamenten, die ich jetzt erwähnt habe. Und dann gibt es aber auch noch einen Punkt, der ganz interessant und vielleicht nicht so bekannt ist und auch nicht so naheliegend. Der zirkadiane Rhythmus bei älteren Menschen, der verschiebt sich nämlich ein bisschen. Und zwar nach vorne. Und das kann man unter anderem dadurch erklären, dass Melatonin früher freigesetzt wird als bei jüngeren Menschen. Melatonin, das ist ja so ein Müdemacher. Das kann man auch substituieren. Das würde ich sehr abwägen. Das wäre nochmal ein Thema für einen eigenen Podcast, weil das ein Hormon ist mit vielschichtigen Wirkungsweisen. Wir kennen es aber im Zusammenhang mit dem Schlaf. Und da wirkt es auch total gut. Ja, also die subjektive Erfahrung von jemandem, vor allen Dingen der höher dosiert in sehr supraphysiologischen Dosen Melatonin zu sich nimmt, ist: Wow, ich schlafe total gut ein und ich habe so ein bleiernes, angenehmes, schweres Müdigkeitsgefühl. Und bei jedem Menschen ist es so, dass wenn es tagsüber hell ist und da Licht ist, dann ist sondern das Enzym, das das Melatonin synthetisiert, das ist geblockt, also es funktioniert nicht. Aber durch das Licht. Aber wenn es dann dunkel wird, dann fällt diese Hemmung weg und dann fängt das Enzym an, das Melatonin zu synthetisieren, und dann baut sich das Melatonin im Laufe des Abends auf und ist dann eben ein Aspekt, der das Müdigkeitsgefühl am Abend macht. Und bei älteren Menschen, da verschiebt sich also diese zirkadiane Rhythmik und das Melatonin wird früher freigesetzt. Und was dann passiert ist, dass häufig ältere Menschen eben am Sofa irgendwie Fernsehen gucken und dann einschlafen und eindösen und dann wieder wach werden und dann ins Bett gehen. Und dann fehlt ihnen aber, weil dann bei diesem Nickerchen die Schlafarchitektur ja auf eine Art zerstört ist. Oder kann man auch wieder erklären damit zum Beispiel, dass das Adenosin, das im Tagesverlauf sich akkumuliert und auch so ein Müdemacher auf molekularer Ebene ist, dass das abgebaut wird während dieses Nickerchens auf dem Sofa. Und dann ein Aspekt weiter, sozusagen wenn die Leute dann wirklich ins Bett gehen, fehlt, um richtig gut zu schlafen. Also da fehlt dann der echte Schlafdruck und das begünstigt dann das schlechte Einschlafen, den fragmentierten Schlaf, insgesamt diese schlechte Schlaferfahrung. Und das ist dann ein Teufelskreis, weil dann kommen die Leute aus ihrem Rhythmus total raus und stehen dann am nächsten Morgen auf und fühlen sich gerädert und müde, ja, und haben dann zum Beispiel auch keinen Bums, irgendwie mehr rauszugehen und irgendwie körperlich aktiv zu sein, sondern sind einfach abgeschlagen und hängen auf dem Sofa rum und gehen nicht raus. Na gut. Und dann machen sie da auch ein Nickerchen und fühlen sich irgendwie immer noch müde und dann hocken sie am Abend wieder vor der Glotze und schlafen wieder ein und manövrieren sich dann unbewusst leider in so eine Dynamik rein, dass sie eben immer schlechter schlafen. Und so, finde ich, muss man diese Aussage, dass ältere Menschen weniger Schlaf brauchen, aus dem Interview einbetten. Weil es ist so, dass sie also durchschnittlich schlechter schlafen, aber das muss eben nicht so sein. Und dafür gibt es auch genug Beispiele, die ich persönlich kenne und die wahrscheinlich jeder kennt von älteren Menschen, die auch richtig gut schlafen. Und die hatten dann vielleicht Glück mit ihrer Genetik, aber die haben wahrscheinlich auch die Stellschrauben bewusst oder unbewusst rausidentifiziert und eingerichtet, damit eben der Schlaf besser wird. Also es braucht mehr Arbeit, die lohnt sich aber in jeder Hinsicht. Und ich finde es immer ein bisschen oberflächlich, so diese pauschalen Schlafempfehlungen rauszuhauen, die kennt auch jeder. Aber zwei Sachen, auf die man jetzt zum Beispiel achten könnte, die aus dem, was ich jetzt gesagt habe, sich ableiten lassen, das wäre zum einen der Rhythmus, dass man eben ganz gezielt auf den achtet. Also wir sind einfach Rhythmustiere. Wir sind lebendige Organismen, die sind nicht getaktet, statisch, sondern da hat alles einen zirkadianen Rhythmik. Alle Hormone, Körperkerntemperatur und. Das ist immer rhythmisch. Und wenn wir unserem rhythmischen Organismus da entgegenkommen und diese Schlafenszeit und die Aufstehzeit und so diese äußeren Taktgeber anpassen an unseren inneren Rhythmus und den Schlafrhythmus und den einigermaßen gut einhalten, dann wird das dazu beitragen, dass wir besser schlafen. Und wenn wir speziell auf das Melatonin gucken und wissen, aha, das ist ein bisschen früher, wird es im Tagesverlauf sezerniert oder beginnt diese Synthese, dann darf ich mir als älterer Mensch auch erlauben, ein bisschen früher ins Bett zu gehen. Das machen ja auch viele. Also in den USA, da gibt es immer diese Early Bird Specials, wo dann das Abendessen schon um 4 Uhr oder so in den Restaurants anfängt. Da haben die sich halt angepasst, ja. Und dann essen die irgendwie um 4, 5 Uhr abends und gehen um 7, 8 ins Bett. Und das entspricht denen und das funktioniert dann gut. Und wenn man sich das, also wenn man älter ist und merkt, das tut mir gut, das muss ja auch nicht bei jedem so sein, aber wenn ich es teste und merke, ah, das funktioniert für mich, dann darf ich das ja machen. Es gibt ja kein Gesetz, das sagt, man muss irgendwie bis um 10 Fernsehen gucken, sondern man darf auch früh ins Bett gehen und sich dadurch viel, viel bessere Alltagsqualität schenken. Und speziell beim Melatonin ist eben der große wichtige Punkt die Lichtexposition. Und da ist es so, dass die sich, wie gesagt, im Laufe des Abends aufbaut und leider in relativ kurzer Zeit diese Arbeit kaputt gemacht werden kann. Also wenn ich jetzt dann um 9 oder 10 ins Badezimmer gehe und mich einmal dem Flutlicht mit hellen Kacheln und Spiegel und Licht von oben und überall aussetze, dann wird leider das Melatonin, das der Organismus so hart aufgebaut hat, den Spiegel in den letzten 2-3 Stunden, ziemlich stark runtersupprimiert. Und wenn ich da also am Abend darauf achte, dass ich insgesamt eine niedrigere Lichtexposition habe, also eher so gedimmtes Licht, eher Rottöne und weniger von den Blautönen, die wir zum Beispiel auch auf dem Bildschirm oder auf dem Fernseher haben. Und wenn ich tendenziell Licht auch so indirekt oder am Boden die Beleuchtung einrichten kann, dann wird das alles dazu beitragen, dass mein Melatoninspiegel adäquat ansteigt und ich dann dieses Müdigkeitsgefühl eben, das durch das Melatonin mitbedingt ist, stärker habe und dann besser einschlafe und dann auch besser durchschlafe, weil der Peak des Melatonins, der ist erst nachts um 2 oder 3 Uhr. Das heißt, es wird weiter aufgebaut und das brauche ich auch, um gut durchzuschlafen und nicht nur, um initial die Erfahrung zu machen, ich schlafe gut ein. Das wären also einige Gedanken zum Thema Schlaf bei älteren Menschen. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Bis dahin, alles Gute, euer Moritz. Das war eine weitere Folge im Podcast Länger leben. Wenn du schon ein paar Mal reingehört hast, dann wirst du es längst bemerkt haben. Es geht um so viel mehr als nur darum, länger zu leben. Nämlich ganz grundsätzlich die Frage, wie wir die beste und gesündeste Version von uns selbst werden. Denn dadurch schaffen wir nicht nur die besten Voraussetzungen, um tatsächlich gesund alt zu werden, sondern auch dafür die Aufgaben, für die wir angetreten sind, zu erfüllen und tragende Beziehungen zu den Menschen in unserem Leben zu entwickeln. Ich kombiniere moderne Medizin mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und einem gesunden Pragmatismus, um dich dabei zu unterstützen, genau das zu erreichen. Ich arbeite auch im 1:1 mit Menschen zusammen. Und wenn du Interesse an solch einem persönlichen Mentoring hast, dann lass uns sprechen. Auf moritzbinder.com findest du mehr Infos und die Möglichkeit, einen unverbindlichen Termin zum Kennenlernen zu buchen. Für jetzt danke ich dir, dass du heute dabei warst. Alles Gute und bis zur nächsten Folge.